Hallo Hanna,
Hi.
schön, dass du da bist.
Freue mich super.
Ich übergebe direkt an dich das Wort, mit der Bitte, dich einmal kurz vorzustellen und genau, was du machst, wer du bist.
Ja, cool. Danke dir. Ja, ich bin Hanna. Ich bin Nachhaltigkeits- und Transformationsforscherin sowie Gründerin von vier gemeinnützigen Organisationen, erst im Verein. Und seit letztem Oktober haben wir Nela Next Economy Lab gegründet mit drei weiteren PartnerInnen. Und was uns auszeichnet, ist, dass wir einen nachhaltigen Purpose haben, also uns für eine zukunftsfähige Wirtschaft einsetzen in Projektarbeit und ja, Beratungskontexten und uns gleichzeitig aber nach dem Buch von Reinventing Organizations von Frederic Laloux organisieren. Und ich glaube, das ist auch das, was unser Kernarbeit ausmacht, die Verbindung von Purpose und nachhaltiger Organisationsstruktur.
Wie bist du dazu gekommen? Also wie oder wie seid ihr als Team? Habt ihr das gemeinsam gestartet oder wie fing es an?
Wir haben eine kleine Vorgeschichte mit dem Zoe-Institut und was uns verbindet, war immer der Purpose, dass wir eine nachhaltige Welt haben und eine nachhaltige Gesellschaft aufbauen wollen. Also das war sehr klar, die Vorstellung von unserer nachhaltigen Zukunft. Und die ist entstanden aus dem Netzwerk von Plurale Ökonomik. Die Frage nach, wie kann Wirtschaft sozial inklusiv, sozial gerecht, ökologisch nachhaltig sein? Und dazu kam immer so ein diffuses Gefühl von, wir wollen eigentlich nicht mehr in klassischen hierarchischen Organisationsstrukturen arbeiten, weil wir auch schon da diverse Erfahrungen gemacht haben. Aber die Idee war, wie wir arbeiten, noch gar nicht so konkret. Und da war eher so wirklich per Zufall, ja, ist uns das Buch in die Hände gefallen. Und dann war echt das war eher so ein Initiationsmoment und dachten, okay, wir setzen genau das um, was im Buch steht. Und mussten leidliche Erfahrungen machen, dass das nicht immer funktioniert. Und so Try-and-Error-mäßig mussten wir auf jeden Fall lernen, was es heißt, dass eigentlich so eine agile Organisationsstruktur in die Praxis umzusetzen. Genau. Und ja, auf diesem Prozess sind wir noch. Ich glaube, der ist auch nie abgeschlossen.
Ja, das denke ich auch. Okay, also ihr habt dann das Buch gelesen und gesagt, wir machen das auch.
Ja, das klingt immer so abgedroschen, aber das stimmt auf jeden Fall.
Wie seid ihr dann rangegangen? Habt ihr euch irgendwie
Genau,
alle zusammen irgendwie einen Workshop eingestellt und gesagt, cool, wie machen wir das jetzt?
nein, also die Erfahrung, die wir alle gemacht haben, dass wir alle aus dem Ehrenamt- und Vereinskontexten kommen und da war immer schon diese Vorahnung und dieses, okay, wie organisieren wir uns? Und da war es sehr basisdemokratisch. Man setzt sich zusammen in Vereinssitzung und entscheidet und diskutiert 5 Stunden lang. Und das haben wir auch zu Anfang versucht. Und da kann ich jedem erzählen, dass das nicht gut und nicht effizient ist, wenn man irgendwann mal Geld davon mit verdienen möchte. Und ja, du kannst es bestimmt auch nachvollziehen. Und es braucht einfach eine Struktur. Und das Buch gibt auf jeden Fall eine Struktur vor, eher auf einer makrostrukturellen Ebene als auf einer internen Ebene. Und wir uns einfach peu à peu, ja, wie du schon auch erwähnt hast, in Workshop-Sessions, in Strategie-Sessions, ja, daran getastet haben, was es braucht. Und ich glaube, oder ich bin der Überzeugung, was uns wirklich Struktur gegeben hat, ist erstens eine Formalisierung unserer Organisationsprinzipien, was auch ein längerfristiger Prozess war, aber zu sagen, okay, das ist es auch mal für länger. Natürlich ist das flexibel anpassbar und wird evaluiert nach einem Jahr oder nach jedem Jahr. Aber die sagen, okay, so organisieren wir uns, so entscheiden wir, so beraten wir, so gehen wir Prozesse an. Und das detailliert aufgezeichnet auch noch in Codes. Also die Frage, das sind so kleine Anleitungen für jegliche Governance- und Verwaltungsaufgaben bis Projektaufgaben. Und das einfach zu formalisieren, hat uns eine sehr, sehr gute Struktur gegeben. Und ja, begleitet uns bis heute.
Okay, und wie kann ich es mir ganz konkret vorstellen, vielleicht auch für jemanden, der das Buch jetzt nicht gelesen hat oder so im Detail im Kopf hat, womit startet man dann ganz konkret?
Voll. Konkret haben wir mit dir gestartet mit einem Purpose, also mit der Formulierung, was ist unser Purpose und was ist für uns gerade eine enkeltaugliche, soziale, ökologische und zukunftsfähige Wirtschaft. Und wichtig ist, dass dieser Purpose für alle teilbar ist. Also das ist ja eine sehr allgemeine Beschreibung unseres Purpose, aber dass das unser Grundsatz ist, wonach wir streben. Und dann teilt sich das auf in eine Kernkompetenz. Also die Frage, okay, wie wollen wir miteinander arbeiten und was wollen wir dem anderen geben? Also die Frage, das ist für uns, wir wollen uns Freiräume geben, in denen Menschen Verantwortung erlernen und Entscheidungen eigenverantwortlich treffen können, so dass wir unseren Purpose erreichen können. Und das sind halt immer noch nach den Jahren jetzt auch diese Kernelemente, die unsere Arbeit prägen. Also eine sehr große Selbstorganisation und Eigenverantwortlichkeit gepaart mit der Frage, wie eine nachhaltige Welt aussehen soll.
Und dann, also habt ihr einfach, also starten mit dem Purpose, dann die Kernkompetenz und dann, also von, dann ist es einfach Try and Error, oder wie kann man sich das vorstellen, wie es dann weitergeht?
Genau, ja, es ist Try and Error, nein. Natürlich ist es immer, man steht immer vor neuen Herausforderungen. Also die Frage war dann, okay, wie wollen wir eigentlich den Purpose erreichen? Und das ist für uns Projektarbeit. Und dann schreibt man Projektanträge. Und dann, wie schreibt man Projektanträge? Und das ist einfach so, peu à peu kommen immer neue Fragen im Zuge dessen, wie wir, also was wir arbeiten und wie wir das umsetzen wollen und wie wir die arbeiten wollen. Mhm. Und dann spielt natürlich rein, okay, wie sind die Menschen, wie sind die sozialen Dynamiken, sozialen Beziehungen, wie kennen sich die Leute schon gut und was möchte man persönlich erreichen? Und das stellt einen halt immer vor neuen Herausforderungen, die man dann versucht, agil zu beantworten.
Mhm. Genau. Das klingt für mich einerseits danach, dass man ja sehr selbstreflektiert auch sein muss, also es ist erforderlich einfach. Und gleichzeitig dann auch die Kombination mit einer festen oder einem festen Meeting-Rhythmus im Sinne von, also schön, wenn sich jeder Gedanken macht oder einem dann auffällt, irgendwie läuft der Prozess nicht, aber wenn man dann irgendwie nicht so formalisiert so eine Meeting-Struktur hat, wo man sagt, wir treffen uns jeden Freitag oder sowas und besprechen hier unsere Prozesse, dann versandet sowas doch auch, oder?
Absolut. Also ich glaube, das A und O auch jetzt hier in Zeit von Homeoffice ist, dass man regelmäßige Team-Meetings hat. Und gerade ist unser Rhythmus, der sich auch nochmal angepasst hat, also im Start war das auch wöchentlich, aber jetzt alle 2 Wochen haben wir ein vierstündiges Teamtreffen, wo wir strategische Entscheidungen treffen und reflektieren, was gerade ansteht und wo wir stehen. Und jede Woche haben wir einen Joe Fix von einer halben Stunde, wo es einfach darum geht, ja, die persönlichen Verbindungen aufzubauen und kurze Sachen zu klären. Und nichtsdestotrotz kommunizieren oder haben wir vor allem in der Anfangszeit unfassbar viel kommuniziert, auch online. Also viel mit Google Docs oder Etherpad oder wie auch immer kommuniziert und Ideen aufgeschrieben, die sich dann organisch entwickelt haben. Ich glaube, das macht es auch aus. Also dass man inspiriert wird von außen und die Möglichkeit hat, das sofort irgendwie einfließen zu lassen und zu überlegen, okay, wie setzt man das jetzt eigentlich um? Aber den Punkt, den du auch nochmal stark gemacht hast mit dieser Selbstreflexion, der ist ja auch nicht selbstverständlich. Also ich glaube, das ist ein großes Learning, was wir auch hatten, war, dass es massive menschliche Reifung und einen Kompetenzaufbau braucht von Menschen, die in unterschiedlichen Kontexten auch sozialisiert wurden. Das ist auch ein Faktor. Und die einfach unterschiedliche Wissensstände und Persönlichkeitsstände haben. Und dass man gemeinsam wächst und wenn man überlegt, dass man eine agile Organisationsstruktur hat und die ja sehr viel Sicherheit nimmt im ersten Moment. Also wenn man sich eine hierarchische Struktur vorstellt, dann hat jeder seinen eigenen Platz oder jede. Und jeder hat eine bestimmte Aufgabe, ist festgelegt. Und diese Sicherheit nimmt man ja in einer agilen Organisationsstruktur. Und damit kommen Menschen nicht unbedingt sofort klar mit. Ich glaube, das muss man lernen. Und natürlich hilft, dass wir studiert haben und Hausarbeiten und uns selbst schon organisieren mussten. Da auf jeden Fall hilft das, aber es braucht halt wirklich die persönliche Weiterentwicklung der Menschen, um so eine Organisation weitertragen zu können.
Mhm. Ist das was, was ihr sozusagen irgendwie in die Organisation einbindet, dass man das fördert, oder ist da einfach jeder auf sich selbst gestellt und sozusagen muss es aus sich heraus merken, dass ich da irgendwie noch an mir arbeiten muss?
Nee, absolut. Also wir haben eine Rolle Teamkoordination und Persönlichkeitskoordination, unsere Governance-Rolle. Und die ist genau dafür da, um diese Teamdynamiken und Persönlichkeitsentwicklungen ja, auf dem Schirm zu haben und zu pushen und Feedback-Prozesse einzuleiten und ja, uns gemeinsam also und persönlich weiterentwickeln zu können.
Ich stelle mir das richtig spannend vor. Wenn man bei euch arbeitet, kommt dann irgendwann diese Rolle auf einen zu und sagt, ey Lea, du, ich habe hier ein paar Defizite bei dir entdeckt. Lies mal das Buch durch oder mach mal einen Kurs.
Mach mal eine Fortbildung im Protokollschreiben.
Ja.
Nein, überhaupt nicht. Ja, obwohl, kann auch passieren. Vielleicht.
Okay.
So, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann. Wir haben Feedback-Mechanismen etabliert. Und es gibt einmal im Jahr natürlich eine große Selbst- und Eigenreflexion und Teamreflexion, wo wir uns ein Jahresfeedback geben, ein konstruktives, vor allem nach gewaltfreier Kommunikation. Und das bietet halt immer die Grundlage, Gesprächsgrundlage und für das kommende Jahr, wo ich mich hin entwickeln will. Gleichzeitig haben wir klassische Kompetenzprofile, wo wir halt evaluieren, wo stehen wir gerade in unseren methodischen, inhaltlichen Wissensständen und Kompetenzen und wo wollen wir in 3 Jahren hin. Und das ist einfach eine persönliche Selbstreflexion, die wir aber gemeinsam machen, wo auch die Fremdwahrnehmung eine Rolle spielt, also wo auch nochmal das Team rausschaut und guckt, hey, wo sind wir dich eigentlich gerade und wo sind da Synergien zwischen den einzelnen Teammitgliedern. Genau, also das ist schon sehr formalisiert. Und natürlich braucht es trotzdem den Drive des Einzelnen und das Wollen des Einzelnen, so eine Organisationsstruktur am Laufen zu halten und zu bringen und sich weiterzuentwickeln.
Ich hatte gerade 2 Gedanken beim Zuhören. Das eine war, ich stelle es mir einerseits ganz anstrengend vor oder kann mir vorstellen, dass es anstrengend wird, wenn man sich immer weiterentwickeln muss, sozusagen.
Also, aber warum glaubst du, dass man sich immer weiterentwickelt?
Also wenn man sozusagen diese Sessions dann hat und das Reflektieren und die Kompetenzprofile, dann kommt es mir so vor, als wenn man ja auch nicht stillstehen darf, sozusagen. Also sozusagen ein inneres Zurücklehnen und auf die Couch setzen ist dann nicht.
Sich durchatmen, meinst du?
Ja, so faul sein irgendwie einfach.
Faul in der Persönlichkeit. Das
ja.
ist doch mal ein gutes Motto.
Ja.
Was der Vorteil dieser Sessions ist, was Menschen viel zu wenig machen, also in unserer Organisation ist, vor allem weil wir auch 3 Frauen sind und ein Mann, ist das Thema Understatement sehr groß geschrieben. Also sich gar nicht so in den Vordergrund zu stellen und zu gucken und sich abzufeiern und sagen, hey, das habe ich richtig gut gemacht und das haben wir richtig gut gemacht und mit Überzeugung in die Öffentlichkeit zu treten, für das, was wir einstehen. Und ich glaube, dafür sind diese Sessions eine wunderbare Gelegenheit zu sehen, hey, das ist ziemlich beeindruckend, was wir hier auf die Beine gestellt haben und wo ich mich hin entwickelt habe.
Also, ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Voll, gerne.
Es ist dann auch einfach so ein, bei Friederike und mir ist es immer das Erfolgsboard, wo man dann einfach irgendwie seine Erfolge nochmal so sichtbar mit einem Post-it an die Wand heftet sozusagen und dann auch einfach mal sehen kann, ey, wie cool, was wir alles auf die Beine gestellt haben.
Voll. Also diese Kompetenzprofile sind auf positive Angelegenheiten und Punkte ausgerichtet. Das Jahresfeedback bedeutet auch, sich kritisch mit sich selbst und mit dem Team zu sein. Aber die Kompetenzprofile heben besonders hervor, was wir gut können. Und das ist vergleichbar mit so einem Board. Und,
ja.
Gleichzeitig bedeutet ja Visualisieren auch nicht Action direkt für uns. Also es ist einfach gut, dass es da ist. Und das schafft Sicherheit und das schafft einen Referenzpunkt für Debatten, Diskussionen und eventuell auch Konflikte. Und den Drang, den du gerade beschrieben hast, mit dem man muss nicht stillstehen, Finde ich ziemlich spannend, aber kann ich gar nicht so nachvollziehen, weil, wie gesagt, visualisieren gar nicht unbedingt bedeutet, dass man jetzt ankommen muss. Und für mich ist Weiterentwicklung nicht per se immer was Stressiges, sondern er hat auch sehr viel mit Potenzial und Leuten zu tun und zu schauen, wo das Potenzial eigentlich bei mir liegt und wo ich mich hinentwickle, obwohl ich das vielleicht gar nicht gedacht habe. Für mich einfach gut und habe ich in meiner Sozialisation in der Schule das beispielsweise nicht so und weiß ich deswegen besonders zu schätzen.
Ja, und ich dachte mir auch gerade, um meine Frage auch noch selber zu beantworten.
super, ja.
Ja, man entwickelt sich ja wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit und dann ist es nicht viel mehr Arbeit, einmal drauf zu gucken und zu gucken, was war da eigentlich in letzter Zeit sozusagen, ne?
Also, ja, und sich im Bahn, also das auch in der Bahn zu haben, also in so einer, ja, zu kanalisieren. Also man kriegt ja ganz Zeit aus, egal ob man einen Podcast jetzt hört oder eine Serie schaut oder eine Zeitung. Dieses Output wird aber meistens gar nicht verarbeitet von den Menschen, sondern es ist einfach da oder entwickelt sich halt irgendwie organisch, was auch gut sein kann. Aber für uns hat sich das einfach als Organisation als hilfreich entwickelt, genau das zu kanalisieren, was wir im Output und Input gemeinsam haben.
Voll gut. Du hattest noch das Stichwort Selbstorganisation genannt. Also darum dreht sich ja sowieso gerade alles, worüber wir sprechen. Aber wie, wenn ich jetzt so visuell denke, ich habe auch auf eurer Webseite gesehen, ihr habt die Kreise sozusagen so aufgemalt als euer Organigramm. Wie seid ihr da rangegangen oder gestartet, dass da die einzelnen Rollen entstanden sind oder auch diese formale Struktur letztendlich aufgebaut wurde? In Verbindung mit, was ich sehr spannend finde, dass ihr so ein kleines Team seid.
Ja. Auch da sind wir einfach nach Bedarf vorgegangen. Also die Entwicklung war sehr organisch. Zu gucken, Wirkungskreise, das gibt ja in verschiedenen Theorien, auch in vielen Theorien, ob es sort of crazy ist oder was anderes. Und für uns haben sich diese Wirkungskreise als sehr wirksam erwiesen, weil vor allem bei so einem kleinen Team die Flexibilität eine große Rolle spielt. Und diese Wirkungskreise müssen halt nicht von den Partnern in dem Team, wir sind viel Leute von den Partnern im Team besetzt sein, sondern können von jedem besetzt sein, der auch mitarbeitet. Also auch beispielsweise von den Fellows. Und wichtig ist es aber, dass es nur einen Wirkungskreis, ein Lead, also eine verantwortliche Person gibt, die letztendlich die Entscheidungsbefugnis hat. Und das kann aber auch wechseln. Und bei uns gibt es halt verschiedene Governance-Rollen, die immer besetzt sein müssen. Und das sind, so was ich schon genannt habe, Persönlichkeit und Teamkommunikation, Verwaltung, Recht, Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit. Also das ist so der alltägliche Verwaltungsapparat. Und die haben sich entwickelt aus den Bedarfen, die wir hatten. Also wenn wir Projekte haben, müssen die abgerechnet werden, also auch mit Finanzstelle. Und die Vorstellung, dass alle immer alles können, haben wir die Erfahrung gemacht, dass das unheimlich stressen kann. Yeah. Also wenn man ein kleines Team ist, ein Startup, das sich aufbaut, das sich finanzieren muss und alles immer in einem Kopf festhängt, ich muss das noch machen, für meine oder für die Rolle, das führt letztendlich zum Burnout, meines Erachtens. Und loslassen zu können und sagen, hey, XY hat jetzt die Verantwortung und da muss ich jetzt nicht mehr denken. Das kann auch ein sehr angenehmes, entspanntes Gefühl hervorrufen.
Ja. Ich habe gerade überlegt, wenn ihr in vielen Kreisen dann sozusagen nur eine Person habt, dann ist es ja ein Stück weit auch wie in einer Hierarchie, wo ich einfach die Verantwortlichkeiten verteile und dann ja meinetwegen noch alle auf der gleichen Stufe stehen. Bei euch ist es dann wahrscheinlich besonders spannend, wenn noch Leute dazukommen und das Team größer wird, was man dann macht.
Also das Team ist ja schon noch größer, wir haben schon Mitarbeiter.
Ja.
Genau, in diesem Wirkungskreis sind ja nicht immer nur eine Person, sondern wir sind mehrere Personen, aber eine muss sozusagen. Und ich glaube, was uns Sicherheit gibt, ist, dass wir erstens ein positives Menschenbild haben, zu sagen, okay, was der Mensch macht, macht er nicht aus Eigennutz und Machterhalt, sondern er ist ein positiver Mensch, der für den Kurs alles tun würde und ja, uns nicht schaden musste. Ich glaube, das hat uns viel Sicherheit gegeben. Und das ist ja eher so auf einer emotionalen Ebene. Und auf einer organisationsstrukturellen Ebene, ja, der Mensch hat sozusagen die Entscheidungsbefugnis, die Führung inne in diesem Wirkungskreis, aber vor allem die Partner in unserem Umfeld die Möglichkeit, die Entscheidung, die der Mensch in dem Wirkungskreis getroffen hat, als eine strategische zu deklarieren. Und sobald es eine strategische Entscheidung wird, geht sie in einen Beratungsprozess. Und damit wird sozusagen die Hierarchie im Wirkungskreis nicht aufgehoben, aber zumindest abgesichert.
Okay, und ja, genau, das ist dann ja auch ein klarer Prozess wieder, wo ja dann auch für jemand Neues innerhalb des Kreises transparent sichtbar ist, wann es ein strategisches Thema ist. Und genau, warum dieser Person dann die Entscheidungsbefugnis auf einmal entzogen wird.
Genau, absolut. Also wir haben Organisationsprinzipien, die genau das feststehen und wo auch festgeschrieben wird. Also wir haben dann eine Konsensentscheidung im ersten Verfahren und zweitens eine Konsententscheidung. Und somit ist dann auch da sozusagen wieder demokratisch entschieden, wie wir damit umgehen und nicht eine Entscheidung für uns. Wo wir auch die Erfahrung in unseren Beratungskontexten gemacht haben, dass viele Unternehmen und Organisationen basisdemokratisch sind, in Anführungszeichen, und am Ende des Tages steht dann doch ein Mann oder eine Frau ganz oben und sagt, nee, wir machen es doch ganz anders. Und genau das wollen wir halt auch verhindern mit diesen Wirkungskreisen. Also, dass die Führung nicht an einer Person hängt, sondern die Führung an der Rolle hängt. Das ist uns wichtig. Und dass wir in unterschiedlichen Wirkungskreisen führen und geführt werden, so dass wir alle Perspektiven dieser Hierarchie, wenn man sie so nennen will, ja, haben.
Ich habe mich gerade gefragt, wie sich das anfühlt. Also auch vielleicht im Vergleich zu, wenn ich jetzt eine hierarchische Rolle innehabe und da die Führungskraft bin, dann also fühle ich das irgendwie, da trägt man ja sehr viel Verantwortung. Und ich kenne auch viele Menschen, die dann einfach sagen, nee, in Urlaub kann ich nicht gehen, ich bin so wichtig, die können nicht auf mich verzichten.
Dafür
Und
haben
so,
wir eine Rolle Teamkoordination.
ja,
Nicht
so wie du es gerade beschrieben
gehen
hast, wie das bei euch läuft, stelle ich mir so vor, als wenn man jederzeit ganz entspannt in Urlaub gehen kann, weil einfach alles so klar geregelt ist und jeder Verantwortung trägt, jede Person.
Genau. Wir versuchen, also Ziel, natürlich sind wir noch ein kleines Team, aber Ziel ist auch, dass wir immer in so einem Sparring-Partner-System arbeiten, so dass die Verantwortung und vor allem diese Wissensexplosion, die mit einer hierarchischen Führung einhergeht, zu sagen, ich weiß alles, deswegen muss ich ja hier bleiben, deswegen kann ich nicht in den Urlaub gehen, dass das verhindert wird. Also das Wissen für jederzeit, also jeder, deswegen schreiben wir diese Quotes, also jederzeit, jede Praktikantin und Praktikant, jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, Wissen aus unserer Organisation komplett zu erhalten, ob das jetzt digital ist, ob das von uns ist. Und dieses Sparring-Partner-Innensystem soll halt genau das auch nochmal ja, bestärken. Also, dass jeder sozusagen einen Ersatz für seine Führungsrolle und ein Backup hat und sozusagen nicht diesem Stress ausgesetzt werden, oh Gott, wir sind so wenige, wir sind zu klein, ich darf niemals krank werden. Und dann passiert das halt genauso. Und genau, dass das halt nicht passiert, war halt unser langfristiges Ziel und versuchen jetzt schon umzusetzen, ein Sparring-Partner-Innensystem zu haben. Genau.
Ja, das klingt entspannt.
Entspannt ist es natürlich. Wir versuchen, ich glaube, diese Illusion, dass pure Freiheit bedeutet und Regellosigkeit, diese Erfahrung haben wir nicht gemacht, sondern sie kann Freiheit bedeuten, aber sie braucht trotzdem eine gewisse Art von Formalisierung. Sonst stresst es die Menschen und diesen Punkt der Verantwortung, den du auch immer hast, dann die Frage, sind Menschen immer bereit, Verantwortung zu übernehmen, auch aus ihrer Sozialisation heraus. Und meine Erfahrung ist, dass viele Menschen nicht gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen und davor zurückschrecken, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Und das ist halt wieder die Frage dieser Regelungen und Formalisierungen, denen Menschen Sicherheit gibt, die Angst haben, Verantwortung zu übernehmen. Und dass das entspannen kann. Sehr.
Ja. Du hattest vorhin in Kombination mit Selbstorganisation so einen Satz gesagt, wie Wir haben alle studiert und Hausarbeiten geschrieben und gelernt, uns selbst zu
Dass du das sehr
organisieren.
zurückfällt. Sagst du nicht.
Nee, also ich meine gar nicht das Studieren, sondern
Also.
da habe ich sozusagen für mich auch mitgenommen, dass es auch damit einhergeht, sich selbst führen zu können. Also die innere Selbstorganisation ist dann für mich gleichbedeutend mit Selbstführungskompetenz. Was ja dann auch wieder spannend ist, wenn jetzt neue Menschen bei euch ins Team kommen, macht ihr da irgendwie so ein Bootcamp oder Auswahlprozess oder also weil irgendwie muss man diese Kompetenz ja auf jeden Fall mitbringen, was ja dann auch wieder mit dem Verantwortung übernehmen einhergeht, ne?
Absolut. Ich teile, dass man das haben muss, aber ich teile nicht, dass man es nicht lernen kann oder dass man es hier nicht lernen kann. Also unser Anspruch ist nicht, exklusiv nur die Menschen zu nehmen, die sich schon perfekt selbst organisieren können. Weil ich bin der Überzeugung, dass es die wenigsten können. Und dass das ein Lernprozess ist, den man gemeinsam geht, wenn jemand neu anfängt. Und da gibt es, ob das ein To-Do-List-Management ist, ob das, wir haben ein Projektmanagement-Tool. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir Menschen auf diesem Weg begleiten können. Und ich glaube, oder ich bin der Überzeugung, dass ich habe nicht in der Schule gelernt, mich selbst zu organisieren und auch nicht im Studium. Du schüttelst auch gerade den Kopf, weil du
Ja,
es nicht
habe ich auch
gebraucht
nicht
hast.
gelernt.
Und ich bin der Überzeugung, dass das auch ein Prozess ist, den man, der einen so viel weiterbringt. Und dass, ja, dass das auch ein Reifungsprozess ist und dass man hineinwachsen kann. Und natürlich ist das nicht immer alles zeiteffizient am Anfang, aber am Ende des Tages, wenn man sein System gefunden hat, wie man sich selbst organisiert, ist das super. Und ob das jetzt eine Excel-Tabelle ist mit Aufgaben oder halt eine App, die priorisiert nach dem Eisenhower-Prinzip oder dem Eisenhower-Matrix, das ist dann demjenigen oder derjenigen selbst überlassen.
Und ist das dann ein Thema, wo eure Teamkoordination eine Red Flag setzt und sagt, ey, ich bemerke oder ich habe beobachtet, dass da noch Potenzial im Bereich Selbstführung liegt?
Absolut. Also
Okay.
wir haben auch dieses Jahr angefangen, unsere Zeit zu tracken. Einfach gar nicht mal, um das mit anderen zu teilen oder mit den anderen, sondern einfach, um mal selbst zu erfahren, wie lange dauert es wirklich, einen Projektantrag zu schreiben oder eine Beratung durchzuführen. Und das verdeutlicht dir sehr gut, sehr selbst, wo du Potenzial hast, besser zu arbeiten und dich noch besser zu organisieren. Und was uns sehr, was wir immer den Menschen, die auch bei uns neu anfangen, mitgeben, ist diesen Fokus teilen. Also weg von Multitasking hin zu gezielten Zeitblöcken, in denen du konzentriert arbeiten kannst, wo du alle Notifications und Telefon und das noch nicht alles ausschaltest. Was in Zeiten von Homeoffice und Kind selbst, was ja manchmal schwierig ist. Aber konzentriert eine halbe Stunde bis zu 3 Stunden, sagen wir, im Durchschnitt zu arbeiten, ist einfach so viel effektiver als ständig alles gleichzeitig machen zu wollen.
Kenne ich.
Ja, es ist spannend, weil natürlich, also das, dahin entwickeln wir uns mehr. Ne? Also früher war ja Multitasking der Schritt und jetzt ist es halt wirklich Fokuszeiten einführen. Und auch, ich glaube, das Schwierigste auch für mich persönlich ist, damit streng zu bleiben. Also an dem einen Tag jetzt wirklich nur Organisationsberatung zu machen und nicht das Projekt, wo ich da eine Idee noch zu haben. Die wird zwar aufgeschrieben, aber die wird halt nicht weitergebracht. Und
Ja.
man möchte das vielleicht sogar, ne? Also die persönliche Motivation ist vielleicht sogar da, aber zu sagen, hey, das macht erstmal keinen Sinn. Das ist nicht effektiv. Und die Sache auch am Ende des Tages dann wirklich aufzuhören nach dem Zeitlimit, das man sich gesetzt hat, fand ich am Anfang auch einen Lernprozess, absolut. So, und es zeigt aber dennoch, dass es noch wirklich effizienter, effektiver und stressreduzierter ist, als so zu arbeiten.
Eine Frage habe ich noch. Und zwar, wenn jetzt ihr jemand Neues sucht oder jemand Neues anfängt, also sozusagen einfach ein Neuzugang, das eine wäre sozusagen in eurem Auswahlprozess, wer jetzt bei euch neu anfängt, ob es da irgendwelche Kriterien gibt, bei denen ihr sagt, das ist super wichtig, um selbst in der Selbstorganisation mitwirken zu können, also neben eurem Purpose. Und das andere, wenn die Person dann anfängt, wie schnell versteht die euer System sozusagen?
Ja, voll gut. Ist eine gute Frage. Was uns wichtig ist, neben unserem Purpose, den er teilen oder diesen teilen, ist auf jeden Fall Communication und Kommunikation. Die Bereitschaft dazu, sich der Kommunikation zu stellen und der Kommunikationsarbeit zu stellen. Und Offenheit mitzubringen, auch in Situationen zu gehen, die einem vielleicht nicht behagen. Also wir haben immer mehr die Erfahrung gemacht, dass wir in einer konfliktscheuen Welt aufwachsen und dass Konflikte vermieden werden und Konfrontationen vermieden werden. Und wie aber natürlich ist es schön, in einer konfliktfreien Welt oder in einem konfliktfreien Arbeitskontext zu wirken. Aber es ist nicht möglich und es ist auch produktiv, manchmal kann es sein, Konflikte zu haben, beziehungsweise ja, für die Nerven zu gut. Und diese Offenheit ist uns elementar wichtig. Und ich glaube, das ist das entscheidende Kriterium, zu gucken, flaut das in der Kommunikation. Und die ganzen Skills bezüglich Selbstorganisation, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, ist, dass man das lernen kann. Und da auch wieder, wenn man die Offenheit hat, es zu lernen, dann hat man sich da überhaupt keine Probleme. Und die zweite Frage war, wie lange die Menschen brauchen, um so ein System sich zu integrieren,
oder? Ja, und auch sozusagen, ob das denen leicht fällt, sozusagen die Grundsätze dessen schnell zu erfassen.
Sie bekommen natürlich auf jeden Fall eine Einführung von uns. Und ich glaube, dann ist es sehr viel Information und sehr viel auf einmal. Und die Menschen brauchen einfach 2 bis 3 Wochen, um das auch die Dynamiken und das System einfach, was es so in denen übergeht. Und ja, ich glaube auch insbesondere bei Mitarbeitern und Praktikanten ist ja immer die Frage, frage ich nochmal schnell zwischendurch meinen Bezugsperson. Und gucke ich nicht erstmal selbst nach, also diesen Klick zu machen, hey, eigentlich ist ja alles in der Cloud, die wir haben, festgeschrieben, ich muss nur danach suchen und nicht direkt fragen, das ist einfach so viel zu kommunizieren. Am Anfang fällt den meisten Menschen ein bisschen schwierig, aber vielleicht nur noch 2, 3 Wochen geht das auch nicht schon gut über.
Ich stelle mir das sehr spannend vor, wenn man aus so einer vielleicht sogar sehr streng hierarchischen Welt kommt, in der auch viel Politik gemacht wird sozusagen und dann bei euch anzufangen und dann auf einmal ist alles anders. So ist ja irgendwie, ja, wie wenn man in ein anderes Land reist und dann ist alles anders.
Absolut und vor allem, dass du also dass mir da auch noch kommst oder die von dir gemacht haben, sich zu öffnen. Also der Mensch. Wir gehen mit, also eine unserer Prinzipien ist, wir gehen als ganzer Mensch in diese Organisation und dann auch wirklich nach so einem Check-in zu sagen, das finde ich immer so ganz spannend. Am Anfang ist immer alles gut bei den neuen Mitarbeitern. Ja, wie geht's ihnen gut? Wie war die Arbeit gut? Und dann diesen Selbstreflexionsprozess, den man wahrscheinlich natürlich bei sich hat, nach außen zu tragen und sagen, hey, da stehe ich gerade und ich habe echt viel Stress und ich habe die und die Fehler gemacht. Es ist echt immer spannend, es geht so von peu à peu so fix wird das ein bisschen mehr. Teamdynamisch kann man da ja auch mit Übungen versuchen, Menschen zu erreichen. Aber klar, ich glaube, das ist einfach eine Umstellungsfrage und eine Anpassungsfrage. Und das ist vielleicht auch noch ein Kriterium, also diese Anpassungsfähigkeit, egal in welchem Alter, das fällt vielen schwer. Und es ist aber elementar wichtig, glaube ich, auch voranzukommen.
Ja, fällt spontan das Stichwort Growth Mindset ein.
Ja,
genau, ja. Und ja, auch die Offenheit mitzubringen, zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die plötzlich anders sind und anders gemacht werden und ja, da von seinem, von den eingetretenen Trampelfaden abzuweichen und zu sagen, hey, also die Wiese läuft sich auch gut.
Genau, aber andersrum geht das auch. Also um es auch nochmal, ich finde es immer spannend, wenn wir schon mal in unsere Organisation kommen und uns auch nochmal Input geben und von unserem Weg halt auch, also wir haben ja auch einen Trampelplan. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir immer nur Wiese haben und alles Neues, sondern dass wir auch festgefahren sind. Deswegen finden wir auch PraktikantInnen so spannend, weil die noch ganz neu und unbedarft sind und ganz andere vergleiche es immer mit Kindern, ganz andere Strukturen in ihrem Gehirn noch haben, ganz anders im Out of the Box denken. Mhm. Natürlich denken die auch im Out of the Box, aber trotzdem haben wir einen Background, also einen Organisationsbackground, der dann schon an, also während wir eine Idee haben, die dann läuft schon das Gärtchen weiter, aber man muss noch das. Und dann schreckt man vielleicht davor zurück. Und Menschen, die halt neu in so eine Organisation kommen, die haben diesen Kick dann wieder, ja, das kann man ja trotzdem machen, ich mach das jetzt einfach mal. Mhm. Und deswegen finden wir halt diese flexible Team, die wir haben, auch mit unseren Fellows, wo Leute halt immer neu hinzukommen, neue Wissensinputs geben, super spannend.
Ja. Da kommt dann ja auch wieder das Stichwort Diversität mit rein, was du anfangs schon erwähnt hattest. Je mehr Perspektiven hinzukommen, desto besser kann man sich weiterentwickeln und ja neue Sachen entdecken, die wieder einen anderen Twist mit reingeben.
Absolut, absolut. Wobei auch das eine Herausforderung ist. Also ich lüge nicht, wenn wir sagen, wir sind alle weiß. Also das ist ja natürlich ein klassisches privilegiert, also privilegiert sein. Und natürlich wünschen wir uns ein viel mehr diverses Feld. Und da wir dann mit drei Frauen in der Führungsposition schon auch im Startup-Kontext immer noch, also ihr kennt das ja auch selbst, die beiden, sind wir immer noch ein Einhorn sozusagen. Mhm. Also das ist auch noch selten und wir tragen das gerne nach außen. Aber nichtsdestotrotz sind wir alle studiert und sind alle weiß und hätten aber gerne Diversität. Da ist auch noch eine Herausforderung, die wir in den nächsten Jahren irgendwie
ja.
Kann man einfach nicht so unter den Tisch kämpfen.
Ja. So, jetzt kommen wir zu der Frage, die wir schon besprochen hatten, die am Ende kommt. Eure Learnings, was sind sozusagen die besten Tipps und Tricks, wo du sagen würdest, das kann ich, möchte ich anderen Unternehmen mit auf den Weg geben? Die Fehler müssen sie entweder selber aufmachen und die werden kommen oder die Fehler lassen sich vermeiden.
Ja, voll gut, dass du das ansprichst. Ich glaube, was ich schon immer wieder erwähnt habe, ist dieses große Formalisierungsding, also das A und O, also dass man Prozesse verschriftlicht und dass man nicht davon ausgeht, dass Menschen das gleiche Verständnis von Begriffen und Prozessen haben wie ich. Und das ist ein wahnsinniges Learning. Also Menschen, egal welche Begriffe sie verstehen, ist anders als ein anderer Mensch. Und deswegen müssen das, dann muss es halt formalisiert werden in Organisationsprinzipien. Mhm. Und die Sache, die über allem steht und die auch ja am wichtigsten für uns war und für uns ein großes Learning und auch für unsere Herausforderung gestellt hat, ist halt die Frage nach Vertrauen. Also wie bauen wir Vertrauen auf, wie schaffen wir Sicherheit, dass Vertrauen entstehen kann, dass eben nicht dieses, was du eben auch angesprochen hast, passiert, dass ja, dass Machtpolitiken oder dass Politik gemacht wird innerhalb der Organisation und das entsteht meistens oder unserer Erfahrung entsteht das, wenn kein Vertrauen herrscht. Mhm. Und da haben wir halt sozusagen das Prinzip der roten Linien verschriftlicht, wo wir gesagt haben, abstrahiert haben, was sind eigentlich unsere Ängste, also unsere persönlichen Ängste bezogen auf die Arbeit, bezogen auf das, was passieren kann, und das abstrahiert in rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen, Argumentation. Und nachdem wir die verschriftlicht haben und transparent gemacht haben, kamen nie wieder auf, aber die Ängste waren gehört und gesehen und wurden visualisiert. Und das schafft unfassbar viel Sicherheit und Vertrauen. Und dass man halt sich darauf verlassen kann, dass bestimmte Themen halt in No-Go sind.
Mhm. Macht ihr das auch mit neuen Menschen, die bei euch anfangen, dass die das auch nochmal transparent machen?
Gute Frage. Ja, wenn sie länger als ein Jahr bleiben.
Okay.
Also ein Jahresfeedback ist es auf jeden Fall eine Reflexionsgruppe. Und so sind die halt dabei.
Ja.
Aber jetzt nicht ganz am Anfang. Hast du schon eine gute Idee? Ja.
Da kommt schon die neue
Person. Guck, und das ist nämlich auch noch ein Learning. Das ist ein dynamischer Prozess. Und das klingt so plakativ und so abgetroschen. Das ist wirklich so. Und das ist es ist Zeit, es ist nervenaufreibend und es ist so gut, da man Bock drauf hat. Ich glaube, du siehst mich gerade lächeln und du lächelst auch. Also man hat einfach Bock auf diese Arbeit. Und ich glaube, das ist so auch ein Learning, dass man einfach das ist ein Prozess, der sich weiterbringt. Genau. Das sind so meine Learnings.
Okay. Okay, nur in Anführungszeichen zwei Stück.
Ja, ich könnte auch noch zehn, aber die
Wahrscheinlich.
Zeit.
Wenn du jetzt noch einen von den restlichen acht auswählen müsstest oder musst, welches nimmst
Ich glaube, das sind transparente Machtstrukturen.
du?
Also die Frage oder die Akzeptanz zu sagen, es gibt Macht und es gibt Hierarchien und die entstehen einfach auch, weil wir Menschen sind und das ist, weil wir sozialisiert sind, weil wir in sozialen Beziehungen sind und dass wir einfach in einem Sammeln der Zeit transparent gemacht werden müssen. Und zu sehen, hey, natürlich empfindet der. Also das Gefälle zwischen beispielsweise ich als Partnerin und meinen Praktikantinnen, dass da ein Gefälle ist, das Macht produziert, das ist absolut normal und das kann ich nicht einfach wegwischen, nur indem ich sage, hey, du darfst auch mal was entscheiden. Und wenn das transparent ist, dann schafft das auch wieder eine Struktur, mehr eine Struktur von Vertrauen und Sicherheit gibt.
Und aufgehoben werden kann es ja wahrscheinlich nicht.
Nee, sie verschwindet ja nicht nur, weil du die Struktur änderst. Also, egal, wie wir versuchen, natürlich versuchen wir, Hierarchien zu begegnen und in den Wirkungskreisen flexible Netzwerkstruktur zu etablieren, die mit wenig Hierarchie auskommt. Aber dadurch, dass wir mit kollegialer Führung arbeiten, mit Führung arbeiten, geführt werden und führen lassen, entsteht eine Hierarchie, also in dem Kontext, in den Wirkungskreisen. Und die ist abwechselnd und die kann ersetzen und die ist nicht an Personen. Ich glaube, das ist sehr entscheidend, aber sie ist da. Und ich oder wir sind der Überzeugung, dass das nicht wegzuwischen ist. Aber vielleicht lehrst du mich ja eines Besseren.
Nee, ich denke, dass es gut ist, wenn man sich darüber bewusst ist und dann ja auch zum Beispiel eine Praktikantin mit den entsprechenden Entscheidungskompetenzen ausstattet und immer wieder darin bestärkt, dass es wirklich jetzt okay ist, das zu entscheiden. Also wenn das der inneren Haltung dann auch tatsächlich entspricht und nicht nur leere Worte sind.
Absolut. Also, dass wir Menschen bestärken, Selbstentscheidungen zu treffen, ist, glaube ich, das A und O. Und ja, das schafft auch, ja, natürlich, das schafft auch, ja, Entgegenwirkung von Hierarchie, ja, zumindest recht.
Ja, und ich denke auch in Verbindung mit eurem Meeting für die Strategie alle 2 Wochen, ist ja dann auch nochmal klar, sozusagen, welche Entscheidungen jetzt außerhalb des eigenen Bereichs liegen für jede Person, dass ja dann auch wieder nicht so strikt personengebunden ist, ach, das entscheidet jetzt aber meine Führungskraft, sondern dass klar ist, ach, die Entscheidung muss ich abgeben, aber das ist innerhalb der Organisation halt ein klarer Weg, sozusagen, der für jeden transparent ist.
Absolut. Und ich glaube, es war auch noch ein Spiel, was ich noch sagen wollte, ist halt diese Fehlerkultur. Die klingt jetzt auch wieder so ein Passwort, aber den Menschen klar zu machen und auch vor allem die Leute, die mal bei uns anfangen, dass Fehler produktiv sein können und dass es eigentlich gar nicht mehr Fehler sein dürfen, heißen dürfte, sondern dass es einfach ein Learning-Prozess ist, der gerne mit uns geteilt wird. Also wir haben auch Fragen und was habe ich heute gelernt und was für Fehler habe ich gemacht und was habe ich darauf gelernt. Und das ist einfach für alle wichtig. Und Menschen haben immer Angst, Fehler zu machen. Selbst ich nach all den Jahren in so einer Organisation. Und denen zu begegnen, schafft dann auch nochmal dieses Potenzial, mehr in Entscheidungsprozessen und Verantwortung zu übernehmen. Mehr den Mut darauf zu haben, dass ich da jetzt was machen kann, was auch schief laufen kann, aber dass das auch in Ordnung ist und dass die Organisation auch trägt, ohne Groll trägt. Und das ist, da sind wir wieder bei diesem positiven Menschenbild. Was wir halt versuchen, zu leben.
Schön.
Das ist doch ein schöner Abschluss, oder?
Ja, das ist ein schöner Abschluss. Ich danke dir,
Danke
Hanna.
dir.
Also
Ich bin